ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ein typischer Spätnachmittag während der Woche. Die Uhrzeit, zu der man sich gewohnt unschlagbar wähnt. In der Arbeit flott getaktet. Die proppenvolle U-Bahn überstanden und dabei souverän Mails auf dem Handy erledigt. 12 Minuten Puffer bleiben, bevor man den Nachwuchs aus Kindergarten und Schule abholt. Das reicht leicht für den Abendessen-Einkauf im Supermarkt. Problem bloß, da steht man jetzt. Und dieses Triumphgefühl, ich, Großmeisterin der Organisation, zack, ist weg. Da ist nur die beschlagene Scheibe der Tiefkühlregalglastür. Und keine Ahnung, Pizza, Chicken Nuggets, Fischstäbchen, Gemüsemix mediterraner Art oder selbst was kochen? Ein tiefes Loch. Ach, was ein gigantischer Abgrund tut sich da auf in meiner persönlichen Entscheidungsmatrix. Die meldet nichts, nur
vorübergehend außer Betrieb.
Überlastet.
Standbild.
Keine Entscheidung.
Keine Entscheidung.
Jetzt nicht.
Entscheidungspause.
Ich überliste meine unerwartet unkooperative Entscheidungsmatrix für den Moment mit dem Beschluss, dann bestellen wir später halt was. Aber dieses Triumphgefühl von vorhin, ich, Großmeisterin der Organisation, das stellt sich nicht wieder ein. Warum kann ich gerade nicht entscheiden zwischen Fischstäbchen, Lasagne und Buchstabensuppe? Ich glaube ja von mir, dass ich generell gerne viel und schnell entscheide. Wobei, vielleicht ist das die Krux.
Natürlich hängt es damit zusammen, dass wir im Laufe des Tages zu viele Entscheidungen treffen. Du triffst ja schon Entscheidungen, wenn du aufstehst, dass du sagst, was ziehe ich an, wie komme ich heute in die Arbeit?
Sagt Petra Bauhofer. Sie ist Beraterin und zertifizierte Coach. Seit über 20 Jahren arbeitet sie zum Thema besser entscheiden.
Wir versuchen intuitiv ständig die beste Entscheidung zu treffen und das führt natürlich zu dieser Überlastung. Und das ist wie ein Muskel, der Muskel wird müde und wenn der Muskel müde ist, dann bist du halt einfach nicht mehr in der Lage, cool zu entscheiden.
Die Rede ist von Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit. Ein allerdings reichlich unscharfer Trendbegriff. Genauso vage sind die Tipps und Tricks, die man dazu im Internet nachlesen kann. In zig gerne quietschbunten Life-Work-Balance-Tabellen oder pastellgrün-grau hinterlegten Besser-im-Business-Listen. So bist du nie mehr um eine Entscheidung verlegen.
Vereinfache dein Leben.
Bleib realistisch.
Setze Deadlines.
Hinterfrage nicht all deine Entscheidungen.
Gib dir Social-Media-Pausen.
Antworte nicht sofort auf Mails.
Delegiere.
Wenn etwas in unter 2 Minuten entschieden ist, erledige es sofort.
Hört sich simpel an. Ist aber, wenn man genauer drüber nachdenkt, herausfordernd. Oder einfach totaler Quatsch? Denn wer von uns überprüft sich und sein Dasein ständig in Sachen Effizienz? Und muss ich überhaupt den ganzen Tag nur sinnhaft Dinge tun? Geht nicht einfach auch mal aus dem Bauch rausprobieren? Ungeprüft. Als typischer Luft- und Liebemensch, so à la träume es und versuch's, klebt auf meinem Kühlschrank eine Karte mit dem Zitat des irischen Autors Samuel Beckett. Scheitere, scheitere wieder, scheitere besser. Wobei, ich muss zugeben, manche Entscheidungen haben mich auch schon schlecht scheitern lassen. Beispiel: Mit 18 schwer verliebt in den Drummer einer Dorfband überredet mich eine Freundin, bei dessen Auftritt auf dem Dorffasching betörend zu tanzen, strahlend präsent zu sein und endlich ans Ziel zu kommen. Ich denke darüber nach. Gibt's da etwaige peinliche Fußangeln? Das Herz ist für frisch gewagt, ist halb gewonnen. Ich, verkleidet als bauchfreier David Bowie mit blauen Haaren unterm Hut, sie als wilde Dschungelkämpferin, stürmen wir die Dorfwirtschaftstanzfläche. Es ist ein Schwarz-Weiß-Ball der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Wie konnte der Verstand so krachend gegen das Herz verlieren? Weil er die schlechteren Argumente hatte? Naja, so leicht tut sich das Gehirn tatsächlich nicht beim Finden von richtigen oder überhaupt Entscheidungen, erklärt Mira Faut-Bühler. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und Neuroökonomie an der FOM-Hochschule in Stuttgart.
Bei jeder Entscheidung muss das Gehirn eben steuern, bewerten, priorisieren, aber auch Unsicherheiten aushalten und natürlich auch begleitende Emotionen, emotionale Reaktionen kontrollieren, zum Beispiel bei Konflikten oder eigene Zweifel. Diese Prozesse laufen in einer entwicklungsgeschichtlich jüngeren Hirnregion ab, die hinter der Stirn liegt.
Gemeint ist der präfrontale Kortex, die Region im Gehirn, die zuständig ist für reflektiertes und planvolles Denken.
Und diese Art des Denkens, des Entscheidens, ist eben ganz besonders energieaufwendig. Und eben je mehr bewusste Entscheidungen ich eben über den Tag hinweg treffe, desto mehr lässt die Fähigkeit des Gehirns nach.
Sprich, wer den ganzen Tag im Job konzentriert entscheidet, sich ein Ja oder Nein vielleicht grundsätzlich nicht leicht macht, lieber vorher abwägt statt hinterher ausbadet, ist irgendwann müde davon. 35.000 Entscheidungen, rechnen Studien aus, treffen wir am Tag. Die meisten unbewusst. Irgendwann ist nachvollziehbar. Ende Gelände. Und dann?
Ich schiebe es auf.
Ich entscheide doch gleich, spontan, egal.
Ich mache erst mal was anderes.
Ich nehme Hauptsache irgendwas, nimm halt auch was.
Mach mir bloß keinen Druck.
Prokrastination. Sprunghaftes Irgendwas entscheiden. Gereiztheit oder unfassbare Müdigkeit, Erschöpfung, all das sind Anzeichen von Entscheidungsmüdigkeit. Naja, möchte man meinen, ziehe ich in so einer Situation halt direkt die Entscheidungshandbremse. Für den Augenblick alles gut, ab aufs Kanapee. Aber ist das als Lebensmotto alltagstauglich? Zum Abendessen gibt es, weil Entscheidungshandbremse drin, alles, was im Kühlschrank ist. Und statt Fernsehabend machen wir Trailer-Marathon. Wir suchen eine Streaming-Plattform und klicken eine Stunde lang durch, was wir schauen könnten, würden wir uns für einen Film entscheiden. Aber heute keine Entscheidung mehr. Nur, derlei widerspricht meinem Arbeitsethos und meinem Selbstverständnis als Mutter. Außerdem geht es nicht darum, die schiere Anzahl an täglichen Entscheidungen drastisch herunterzuschrauben, radikale Entscheidungspausen einzulegen, um später vielleicht wieder leichter entscheiden zu können, betont Wirtschaftspsychologin Mira Faut-Bühler. Man will schließlich nicht nur entscheiden, sondern gut. Dafür braucht es Strategien und Geduld, denn gleich vorneweg, Entscheidungsmeisterinnen und Meister fallen nicht vom Himmel.
Ich bin auch eher der Typ, ich möchte keine schlechten Entscheidungen treffen und ich denke zu viel nach, ich hole mir zu viel Informationen. Letztendlich führt es gar nicht zu mehr Klarheit, sondern zu mehr Verunsicherung.
Zu viele Optionen verwirren Konsumentinnen und Konsumenten. Steht zu viel von Ähnlichem im Regal oder auf der Angebotsseite im Internet, erzeugt das Druck. Kurzes Selbsttestbeispiel. Schweinebraten oder Tofu-Burger? Das ist schnell überlegt. Dagegen braucht man schon länger für, bestellen wir Pizza, Burger, Sushi, Schnitzel, Döner, äthiopisch oder afghanisch? Und wer an der Stelle für chinesisch stimmt, gerät eventuell ins nächste Entscheidungsdebakel.
Nummer 71. Gebratener Tofu Chop Suey.
Die 81. Eierreis mit Gemüse.
72. Gebratener Tofu nach Sichuan-Art.
Nummer 82. Eierreis mit Hühnerfleisch und Gemüse.
Die 61. 8 Schätze mit Hühner, Rind und Schweinefleisch.
Was man beobachten kann, ist, dass häufig die Unzufriedenheit mit der Entscheidung hinterher größer ist, wenn es eine größere Auswahl an Alternativen gab.
Bilanziert der promovierte Wirtschaftspsychologe und zertifizierte Management-Coach Nico Rose aus Hamm in Westfalen.
Je mehr Alternativen angeboten werden, desto mehr Entscheidungen gegen etwas treffe ich ja auch. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich noch nicht entschieden habe, habe ich ja einen ganz, ganz großen, ich nenne es mal gerne Möglichkeitsraum. Und dann muss ich mich ja gegen ganz viele von diesen Möglichkeiten entscheiden.
Und bin dann vielleicht erst mal enttäuscht. Aus der Vielzahl an Optionen ist bloß eine geworden. Und dazu regt sich diese nagende innere Stimme. Wäre was anderes besser gewesen? Verpasse ich gerade was? Inzwischen verengen viele Supermärkte ihre Auswahl deswegen sogar wieder. Und Discounter laden zu Sonderaktionen ein. Denn Verknappung erhöht den Kaufdruck. Im China-Restaurant allerdings liegt die Sache kulturbedingt etwas anders. Zu viel gilt in China als ein Gebot der Höflichkeit. Der Gast gibt idealerweise satt glücklich auf, während noch reichlich da ist. In Deutschland werden Teller leer gegessen. Das lernt man schon in der Kindheit. Und die ist überhaupt prägend in Sachen Entscheiden, erklärt Nico Rose.
Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Metal-Fan. Aber auch da, ich höre natürlich immer auch mal wieder in neue Sachen rein. Aber der richtige Genuss, der kommt eigentlich aus dem gleichen Zeug, das ich schon als Jugendlicher gehört habe. Jetzt könnte man sagen, das ist Nostalgie. Aber wir sind halt schon auch Gewohnheitstiere und unser Gehirn belohnt uns möglicherweise ein Stück weit dazu mit Glückshormonen, die da ausgeschüttet werden. Also Wiederholung ist schon auch was Schönes.
Und kann beim Entscheiden entlasten. Das gilt genauso für Rituale im Alltag, Routinen im Job. Wenn man bedenkt, wer trifft souverän und schnell gewichtige Entscheidungen? Notärzte und Feuerwehrleute beispielsweise, und zwar entlang eines Standardplans. Ähnliches gilt für Nachrichtenmedien. Im Breaking News-Fall, also wenn sich die Ereignisse überschlagen, folgt man der Standardablaufliste. Klar, manchmal muss man etwas abweichen. Im Grunde aber ist eindeutig, das ist die Richtung. Wie bei Musik. Dolly Parton geht für mich immer. Urlaub mit den Kindern ist mir 1000-mal wichtiger, als auf eine Eigentumswohnung zu sparen. Ein lustiges Räuberpicknick mit meiner Familie auf dem Boden im Wohnzimmer ziehe ich jedem Mehrgänge-Menü im Edelrestaurant vor. Spielverderber Tatsache allerdings, nicht alles lässt sich nach Standard oder Gewohnheit entscheiden. Oft die einschneidenden, weichenstellenden, teuren, ganz großen Lebensfragen gerade nicht.
Kaufen wir das Haus?
Heiraten wir?
Wie existiert man weiter, wenn man das Liebste verloren hat?
Umziehen in ein anderes Land.
Bleiben, wo die Erinnerung ist.
Auf welche Schule soll mein Kind gehen?
Hau ich die Lebensversicherung auf den Kopf für das Traumcabrio?
Wem vererbe ich meine Tagebücher und die alten Liebesbriefe?
Was ist dann nun der beste Weg hin zu meiner guten Entscheidung? Spannend dabei, unsere idealen Entscheidungswege unterscheiden sich mitunter je nach Kontext. Die größte Kluft ergibt sich laut Studien zwischen dem privaten Ich und dem Ich im Job. Private Entscheidungen dauern statistisch länger und werden emotionaler getroffen. Im Beruf zählen für viele dagegen Schnelligkeit und Rationalität, auch weil man gemeinhin annimmt, dass das von Vorgesetzten erwartet wird. Plus das direkt messbare Entscheidungsergebnis. Auch das wiegt in beruflichen Zusammenhängen oft schwerer. Womit wir wieder bei der Entscheidungsmüdigkeit sind. Denn in vielen Unternehmen ist man längst abgekommen von autoritärer Führung, die sich auf Gedeih und Verderb vergleichsweise leicht tut. Hier wird halt durchregiert. Heutige Leadership-Ansätze zielen jedoch ab auf Partizipation, Wertschätzung, Evaluation. Von Führungskräften wird erwartet, dass sie Entscheidungsprozesse transparent machen, Kritik und Ideen dazu wertschätzend einpreisen, sich Feedback stellen. Von Mitarbeitenden will man Meinungen, aktive Teilhabe an der Vorbereitung von Entscheidungen und. Das kostet Kraft und macht müde. Arbeits- und Wirtschaftspsychologen versuchen deshalb seit geraumer Weile herauszufinden, wie sich Entscheidungsprozesse ressourcenschonender gestalten lassen. Experimente gibt es zuhauf dazu. Mein Lieblingsbeispiel aus der Recherche für diesen Podcast von Radio Wissen? Der Sozialpsychologe Roy Baumeister führt in den 2000er Jahren eine Reihe von Versuchen durch. Aus den Ergebnissen leitet er als erster den Begriff Decision Fatigue ab, Entscheidungsmüdigkeit. Sein Ansatz ist aus heutiger Sicht nicht ganz überzeugend.
Baumeister, der hat die Probanden gebeten, sich in einen Raum zu setzen, und dort gab es frische Cookies und die haben dann diese Cookies essen dürfen und mussten hinterher Aufgaben lösen.
Erzählt die Freisinger Beraterin und Coach Petra Bauhofer.
Und der anderen Zielgruppe hat man auch diesen Raum vorgestellt mit diesem frischen Cookie-Duft. Und da gab es dann also diese Kekse, die da gestanden sind, frisch gebacken. Und es gab Radieschen. Und die durften nur Radieschen essen. und die Kekse, auf die musste verzichtet werden.
Beiden Gruppen stellt Soziologe Baumeister im Anschluss identische Aufgaben. Das Fazit?
Die Radieselgruppe hat einfach schlechter abgeschnitten wie die Keksgruppe, weil die mussten ja ständig schon die Selbstkontrolle aktivieren. Also ich darf keine Kekse essen. Und diese Selbstkontrolle ermüdet dann praktisch für die Entscheidungsfindung in dieser Testung. Ich glaube, dass die leider ein bisschen wissenschaftlich nicht mehr so ganz haltbar ist, die Untersuchung.
Von der Idee her bleibt sie aber bis heute spannend. Was zieht mir Energie ab, um richtig wach und überlegt zu entscheiden? Weitere Studien haben in der Tat nachweisen können, gut entscheidet, wer ausreichend Nährstoffe, vor allem Glucose im Blut hat. Das hält das Gehirn in Schwung. Wer hungrig ist, entscheidet Käse. Im übertragenen, wie womöglich im Wortsinn. Wer müde ist, entscheidet schnell, aber unüberlegt. Wer zu viele Reize auf einmal verarbeiten muss, nimmt gerne die nächstbeste Lösung. Hauptsache, der Druck ist weg. Habemus, Entscheidung. Was ist da aber womöglich noch, was mich hindert? Wo nehme ich mir im Leben vielleicht freiwillig bloß die Radieschen, ob schon Cookies genauso drin gewesen wären? Ein Beispiel. Wie oft war ich in all den Jahren mit meiner Jungs-Jetzt-Männer-Clique im Kino in stundenlangen Actionklopfern oder in Herr der Ringe-Triple-Feature und habe geschlafen? Warum habe ich nie entschieden, ich investiere mein Geld an der Kinokasse jetzt mal in was, was mich wach hält und treffe euch andere halt dann hinterher wieder? Offenbar ist meine Hauptkategorie und ziemlich einzige Kategorie in Sachen Kino oder auch generell Entscheidungen, wir machen was alle zusammen. Das passt nicht ganz ins Bild, das der Psychologe Nico Rose aus der Forschung und seiner Beratungspraxis ableitet. Demnach gibt es im Groben zwei Entscheidungstypen. Nummer eins will auf jeden Fall Zufriedenheit. Um die zu erreichen, werden Listen erstellt, Kategorien entworfen und untereinander gewichtet. Entscheidungstyp 2 dagegen will alles, sprich das Maximum rausholen.
Die suchen so lange weiter, bis sie wirklich bei allen Kriterien maximal zufrieden sind und entscheiden dann erst. Das führt aber häufig dazu, dass man einen echten Verlust an Lebenszeit erlebt, das ist das eine. Und interessanterweise findet man in der Forschung eben auch zum Teil, dass die Leute, die vorher noch viel mehr gesucht haben, hinterher trotzdem unzufriedener sind.
Das ist der Enttäuschungseffekt, den wir schon hatten bei der zu großen Auswahl im Supermarkt. Eine Entscheidung für etwas meint automatisch ein Entscheiden gegen viele Optionen. Ich bin keine 120-Prozentige. Genauso habe ich noch nie Kategorien aufgestellt oder Pro- und Kontralisten angelegt für eine Entscheidung. Ob schon, würde mich das besser entschieden machen? Ich fasse nach bei der Stuttgarter Wirtschaftspsychologin Mira Faut-Bühler.
Im letzten Jahrzehnt wurde der Mensch eben als rational, konsistent und ja, nutzenmaximierender Entscheider gesehen. Also Homo economicus war ja so das Weltbild in dieser Zeit. Und ja, die psychologischen und neurowissenschaftlichen Studien haben jetzt aber ein immer auch realistischeres Verständnis letztendlich ermöglicht, dass eben unser Entscheiden, und das ist spannend, weil es ist selten vollkommen rational, sondern wirklich auch mit vom Kontext geprägt. Und was auch ganz entscheidend ist und was ich auch sehr spannend finde, dass Emotionen auch unbewusst, nicht nur bewusst, eine sehr viel größere Rolle bei Entscheidungen spielen, wie wir gemeinhin vielleicht auch annehmen oder auch das wahrhaben wollen.
Ich mag dieses aus dem Bauch raus. Das fühlt sich harmonisch an und mit mir im Einklang. Aber es gibt da eine ziemliche Fußangel. Auf der einen Seite stimmt nämlich schon,
dass vor allem, wenn man eine hohe Expertise in einem Bereich hat, dass dann eben sogenannte Bauchentscheidungen, also intuitive Entscheidungen, häufig zu guten und vielleicht sogar besseren Ergebnissen führen, weil sich das gesamte Erfahrungswissen, das wir eben haben, in Form von praktisch einem Gefühl äußert.
Doch, und jetzt kommt es, das begeistertste Bauchvoting nützt nichts, wenn der Bauch bezüglich der Entscheidungsmaterie ahnungslos ist. Intuition funktioniert nur dann effektiv, wenn sie zurückgreifen kann auf Wissen und Erfahrung.
Es gibt Hinweise darauf, dass gerade bei diesen sehr komplexen Entscheidungen mit unglaublich vielen alternativen Variablen es tatsächlich gut ist, auf den Bauch zu hören, auf die Intuition. Aber erst nachdem der Bauch vorher ordentlich durch den Verstand gefüttert wurde.
Ein Zusammenspiel ist es folglich idealerweise. Schön. Schwierig nur für Menschen, die glauben, keinen so rechten Zugang zu ihrem Bauchgefühl zu haben. Dabei fühlt man oft mehr, als man meint. In seinen Beratungen empfiehlt Nico Rose gern einen kleinen Test.
Wenn es jetzt nur darum geht, ich habe vielleicht nur zwei Alternativen. Eine Münze werfen, aber nicht, um die Münze entscheiden zu lassen, sondern weil man in der Luft auf einmal versteht, was man eigentlich wollte.
Während sich die Münze in der Luft dreht, blitzt da plötzlich das Gefühl auf, bitte fall auf Zahl.
Das ist keine wissenschaftliche Methode, aber der Münzwurf hilft einem auf einmal in der Luft die eigenen Prioritäten klarzuziehen. Das finde ich super.
Aber was ist, wenn weder Herz noch Hirn noch Münze irgendeine Entscheidungsidee zustande bringen? Wie an dem Spätnachmittag nach der Arbeit im Supermarkt am Tiefkühlregal. Man will Abendessen einkaufen und hat einen Entscheidungs-Blackout. Zu müde? Für den Tag schon leer entschieden? Oder vielleicht auch für die ganze Woche? Den Monat? Entscheidungsmüdigkeit gab es auch in früheren Zeiten. Aber zum anhaltenden, weit verbreiteten Phänomen ist sie sicherlich in unserer Zeit geworden. Internet und Social Media haben Kommunikation und Kritik schnell gemacht. Der Druck auf alles sofort entschieden zu reagieren ist hoch und macht müde. Dauernd Antworten zu geben zieht Energie. Also einfach mal abbremsen, rät die Freisinger-Coach Petra Bauhofer.
Und jetzt mal langsam, jetzt schauen wir mal, was ist jetzt wichtig? Was möchte ich jetzt im Fokus haben und was mache ich dann?
Sich das bewusst zu machen, diese Überlegung gefällt mir. Die passt zu vielen beruflichen und privaten Lagen. Wo liegt der Fokus? Denn ehrlich gesagt, und um nochmal auf den Blackout in der persönlichen Entscheidungsmatrix nach einem anstrengenden Arbeitstag im Supermarkt zu kommen, der Fokus ist, meine Kinder abzuholen und mit denen zusammen zu sein. Ob ich jetzt an der Tiefkühltheke entscheidungsfähig bin in Sachen Pizza, Gemüsemix oder doch selbst richtig kochen, darf gesehen aufs Gesamtleben an so einem Tag auch mal total egal sein. Wir veranstalten Räuberpicknick mit Kühlschrankresten auf dem Wohnzimmerboden und schmieden Pläne für die nächsten Ferien. Zusammen entscheiden mit Menschen, die man liebt, ist für mich auf jeden Fall die beste Wahl. Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in ARD Sounds und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.